Vielleicht habt ihr diesen Spruch schon mal gehört. Ey Bruder, was ist deine Mission? Als ich den zum letzten Mal gehört habe, war der Zusammenhang irgendwie der, dass irgendjemand etwas sehr Komisches getan hat, sehr komisch ausgeschaut hat und dann hat der andere gefragt, was ist deine Mission, so im Sinne von, was hast denn du vor? Ja? Was geht denn mit dir ab? Diese Frage, was ist deine Mission, kann man aber auch ganz ernst meinen. Und wir wollen diese Frage heute dem Apostel Paulus stellen. Lieber Paulus, was ist deine Mission? Wenn wir uns da heute diesen Bibeltext anschauen, wir sind ja auf einer kleinen Reise durch die Apostelgeschichte. Gut, kleine Reise dauert schon fast ein Jahr, glaube ich. Aber wir sind bald durch. Und wir fragen uns das aber auch selbst. Ja? Was ist unsere Mission? Und damit meine ich in erster Linie, so wie immer, ja, was könnte Gott von mir wollen, aufgrund dessen, dass ich diesen Text gelesen habe und Dinge dann auch verstanden habe oder gehört habe. Was legt mir Gott aufs Herz? Und dieses Thema Mission kommt in diesem Text und allgemein da sehr stark vor. Und deswegen ist zuerst nochmal, bitte weiterschalten, oder Moment, vielleicht kann ich das noch checken. Vielleicht klappt es. Jetzt, Moment, ich gehe nochmal zurück. Ja, es funktioniert. Vielleicht nochmal ganz allgemein die Frage. Bist du bereit für Mission? Ich lese da mal den Text, den ersten Vers von unserem heutigen Abschnitt und dann gleich auch den Schluss von unserem heutigen Abschnitt, denn da bekommt man sehr viel von dieser Mission des Paulus mit. Da steht, nachdem er, damit ist der Paulus gemeint, dort, das ist Antiochia gemeint, das war so seine Mission Base, einige Zeit geblieben war, zog er weiter und durchwanderte zuerst das galatische Land, dann Phrygien, das sind so Gebiete in der heutigen Türkei, und stärkte alle Jünger. Dann ein paar Verse später, eben gegen Ende unseres Abschnitts, heißt es, als sich diese Geschehnisse erfüllt hatten, fasste Paulus im Geist den Beschluss, über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem zu reisen. Er sagte, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Er sandte zwei seiner Helfer, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien voraus und blieb selbst noch eine Zeit lang in der Provinz Asien. Ja, gerade erst letzte Woche haben wir gehört von Paulus, dass er zurückgekommen ist von der zweiten Missionsreise. Wir sehen auch in diesem Text urviele Orte, urviel Reisen. Wenn es eine zweite Missionsreise gibt, gibt es logischerweise auch eine erste Missionsreise. Von der haben wir auch gehört, vieles erlebt, vieles gesehen. Und jetzt ist er schon wieder auf dem Sprung zur sogenannten dritten Missionsreise. Man sieht, er kommt ganz schön weit herum. Und fragen wir uns nochmal, gehen wir nochmal zurück, warum eigentlich Mission? Bist du bereit für Mission? Warum das Ganze? Warum herumreisen, Leuten von seinem Glauben erzählen? Warum dann wieder weiterreisen, dann vielleicht später wieder zurückkommen, die Gemeinden stärken, Gemeinde aufbauen? Warum das? Ja? Ich glaube, wir haben heute sogar ein paar Missionskinder unter uns, die müssen sich jetzt nicht outen, aber es gibt einige Kinder von Missionaren, die heute da sind. Ja, warum das Ganze? Für die Kinder auch nicht leibend, ja, da müssen sie vom einen Land ins andere Land, dann wieder hin und her zurück. Woher kommt das? Naja, eigentlich ist es ganz einfach. Mission steckt eigentlich in der DNA des Christentums drin. Wir haben schon einen Vers gehört, der das sehr schön bestätigt hat, was wir schon im Vorprogramm gehört haben. Danke. Es gibt noch einen Vers, der sozusagen chronologisch noch ein bisschen weiter zurückliegt und der ganz klar ausdrückt, warum Christentum im Kern, in der DNA, auch Mission drin hat. Sprich, ich gehe zu anderen Leuten, erzähle ihnen von meinem Glauben und sage ihnen, Leute, ihr braucht das. Jesus hat gesagt, darum geht hin, geht auf Reise, und lehrt alle Völker in die ganze Welt. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Es gibt kein Christentum ohne diesen Missionsgedanken. Andernfalls hätte man Christus nicht verstanden. Das hat Christus gesagt. Und nur deswegen gibt es das Christentum, weil Leute hingegangen sind. So hat es begonnen, so ist es auch heute. Wie gesagt, wir sehen das auch an manchen Leuten, die heute da sind. Es gäbe noch mehr zu sagen, aber vorerst mal genug. Schauen wir weiter im Text. Im nächsten Abschnitt schauen wir auf einen Nebenschauplatz. Ja? Wir schauen auch weg von Paulus kurz. Es geht hier jetzt um ein paar andere Personen. Schauen wir uns den nächsten Abschnitt an. Ein Jude namens Apollos kam nach Ephesus. Er stammte aus Alexandria, war redekundig und in der Schrift bewandert. Er war unterwiesen im Weg des Herrn. Er sprach mit glühendem Geist und trug die Lehre von Jesus genau vor. Doch kannte er nur die Taufe des Johannes. Er begann mit Freimut in der Synagoge zu sprechen, einmal bis hierher. Ja, dieser Apollos aus Alexandria, der muss eigentlich auch so eine Art Missionar gewesen sein. Aber er war ein sehr spezieller. Ich glaube, er war ein sehr schlauer Fuchs, eher so ein Theologe, weil er war in den Schriften richtig gut bewandert. Und er kommt auch aus Alexandria, was nichts anderes ist als so eine Art Universitätsstadt von der damaligen Zeit. Also das würde ganz gut passen. Und dann ist er auch noch praktisch super. Ja, mit glühendem Geist kann er predigen. Aber in diesem Text steht jetzt ein Doch. Doch er kannte nur die Taufe des Johannes. Was heißt denn das? Er kannte nur die Taufe des Johannes. Irgendetwas scheint diesen Apollos gefehlt zu haben. Der nächste Vers macht das noch deutlicher. Da heißt es im Vers 26b, Priscilla und Aquila hörten ihn, nahmen ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Ja, also diese zwei Leute, wir haben sie schon kennengelernt in der letzten Predigt, Aquila und Priscilla oder Priscilla und Aquila. Interessant, dass sie manchmal unterschiedlich geführt werden in der Reihung. Haben wir auch letztes Mal schon gehört. Sie haben gemerkt, dem fehlt was. Und sie haben ihn zu sich genommen und haben ihm den Weg noch genauer erklärt. Was das jetzt genau war, ist nicht so einfach zu sagen. Ich möchte auch gar nicht in die Tiefe gehen, aber wir lesen mal weiter. Er wurde, dann so heißt es ein paar Verse später, den Gläubigen durch die Gnade, also durch seine Gnade, durch seine Gabe des sich super auskennens in der Schrift und dieser super Redeart, er wurde ihnen eine große Hilfe. Denn mit Nachdruck widerlegte er die Juden, indem er öffentlich aus der Schrift nachwies, dass Jesus der Christus ist. Also für mich schaut so aus, als wäre das eines von diesen Dingen gewesen, die dieser Apollos noch nicht ganz gecheckt hat. Dass Jesus der Christus ist. Jetzt aber hat er es gecheckt und jetzt nimmt er alle seine Werkzeuge, die er hat. Dieses ganze Wissen vom Alten Testament. Dieses neue Wissen, was er von Priscilla und Aquila erworben hat. Und seine ganze super Art, seine Rhetorik und macht sich weiter auf den Weg und ist schon wieder ein Segen für andere Leute in der Gemeinde. Man könnte sagen, die Nachhilfe von Priscilla und Aquila hat sich ausgezahlt. Eine Sache, die mir besonders gut gefällt, und das ist der Grund, oder das ist mir so jetzt das Wichtigste von diesem Abschnitt. Es gibt wie immer viele Sachen zu sagen. Dieser Apollos ist trotz seiner stolzen Herkunft, ja, trotz seines stolzen Bibelwissens, trotz seiner Erfahrung und seiner charismatischen Art ist er nicht zu stolz, um sich von Priscilla und Aquila Nachhilfe geben zu lassen. Und ich finde es deswegen irgendwie interessant, weil, wie gesagt, er hat dieses fette Hintergrundwissen. Er ist ein, so eine Art Professor vielleicht, ja, will nicht übertreiben, aber vielleicht, könnte gut sein. Und Priscilla und Aquila sind möglicherweise noch gar nicht mal so lange gläubig. Priscilla und Aquila sind außerdem Handwerker, er ist also ein Studierter. Nun muss ich auch wieder zugeben, das ist nicht immer ein Widerspruch gewesen in der damaligen Zeit. Ja, auch der Paulus war irgendwie ein Studierter, aber er war auch Handwerker, muss ich zugeben. Aber trotzdem, aus der heutigen Zeit, es ist schon oft so, dass das so ein bisschen dann so ein, wie soll ich sagen, da ist manchmal so eine Rivalität, ja, oder man spürt sich so, Leute aus unterschiedlichen Bildungsschichten vertragen sich nicht immer ganz so gut. Die einen reden nicht so gut über die anderen und umgekehrt. Und das Dritte ist eben das, dieser Apollos hat sich belehren lassen, auch von einer Frau. Und wenn wir diese Texte mit Priscilla und Aquila anschauen, dann wirkt es so, als wäre eigentlich die Priscilla eher da die Führerin gewesen in diesen Gesprächen. Weil sie zumindest immerhin an vielen Stellen erst genannt ist. Und das finde ich bemerkenswert. Er ist nicht zu stolz. Er ist demütig. Er weiß schon viel. Er kann schon viel. Er belässt sich diese Nachhilfe geben. Und ich glaube, das ist für uns immer wieder mal wichtig, dass wir uns echt Nachhilfe geben lassen, egal von wem auch immer. Egal, wer auch immer da daherkommt. Ja? Vielleicht sind es bei euch andere Situationen. Ja? Vielleicht ist manchmal unangenehm, sich von wem belehren zu lassen, der vielleicht aus einer ein bisschen anderen christlichen Denomination kommt. Ja? Da hat man manchmal von vornherein schon so wie so eine Mauer und sagt, nein, aber wir sollen alles prüfen. Kann auch sein, keine Ahnung, dass du, ja, ich weiß ein nettes Beispiel, auch als Eltern, ja, wird man ja manchmal von den Kindern hingewiesen auf irgendetwas, was scheinbar nicht passt, ja. Und auch da gilt, nicht von vornherein sagen, du bist mein Kind, du hast mir gar nichts zu sagen, sondern wirklich offen zu sein, der Heilige Geist kann auch durch unsere Kinder zu uns sprechen. Wer ist es bei dir? Vielleicht kennst du irgendeine Situation, vielleicht hast du gerade irgendwas, wo es so eine Situation gibt, es möchte jemand was sagen, du willst nicht vielleicht so recht oder schau, was Gott dir sagen will. Es geht nicht um die Person, die es dir sagt, sondern überleg, was möchte Gott dir sagen. Der nächste Abschnitt ist ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Schauen wir mal den nächsten Abschnitt an. Jetzt sind wir wieder zurück beim Paulus. Da kommt jetzt nämlich Gott von seiner Reise da über die Gemeinden nach Ephesus zurück, also dorthin, wo auch Priscilla und Aquila sind. Kapitel 19 ab Vers 1. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, durchwanderte Paulus das Hochland und kam nach Ephesus hinab. Also jetzt ist er auch dort. Er stieß dort auf einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Da fragte er, auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Ja, kommt euch das ähnlich vor, so ein bisschen so ähnlich wie vorher. Nur ein Teil ist scheinbar da von dem, was man wissen sollte. Vers 4. Paulus sagte, Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft. Buße tun, den Weg für den Herrn bereiten, haben wir gesungen heute. Bahnt einen Weg unserem Gott. Taufe der Umkehr und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesus, des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen, also sie haben in fremden Sprachen gesprochen, und weissagten. Es waren im Ganzen ungefähr 12 Männer. Ja, ganz grob, ähnliche Geschichte wie vorher beim Apollos. Ja, das sind ein paar Jünger, die werden schon als Jünger bezeichnet. Sie kennen die Lehre von Johannes dem Täufer, sie wurden auch auf seinen Namen getauft. Aber was für eine Rolle Jesus hat, war denen noch nicht so ganz klar, scheinbar. Auch der Heilige Geist, wer das ist, ob er kommt, wie er kommt, keine Ahnung. Irgendwas hat ihnen auch gefehlt. Ich nehme an, es hat dann ein paar mehr Gespräche gegeben, als es uns da jetzt geschildert ist. Aber der Paulus gibt nicht nur theoretische Nachhilfe, er belehrt sie nicht nur, sondern er gibt auch praktische Nachhilfe. Was nicht heißt, dass das vielleicht vorher bei Aquila und Priscilla auch gewesen wäre. So ließen sie sich dann taufen auf den Namen Jesus. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab und sie redeten in fremden Sprachen. Das ist nicht das erste Mal, ja, so eine Situation, dass Paulus oder andere Leute wem die Hand auflegen und dann der Heilige Geist kommt. Auch so ganz grob muss ich da wieder sagen, kommt es mir so vor, das wäre wieder so eine Art Bestätigung. Paulus, jetzt haben sie es gecheckt. Ja? Der Heilige Geist macht klar, alles klar. Die haben es gecheckt. Vielleicht denkst du dir manchmal, ja, ich möchte auch so den Heiligen Geist erleben. Ich möchte auch so offensichtlich vom Heiligen Geist erfüllt werden. Andere wiederum denken vielleicht, mir ist das ein bisschen zu spooky. Ja, das mit dem Sprachenreden und so, das ist ein bisschen ungewohnt. Ja, ich möchte euch ermutigen, die Wirkungen des Heiligen Geistes zu suchen. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen unheimlich ausschaut. Ich bin schon vor vielen, vielen Jahren, ich bin ja schon lange gläubig, schon lange in einer Gemeinde, über Stellen wie diese gestolpert und habe mich dann immer gefragt, oh, der Heilige Geist, ich will das auch haben, ja, irgendwie so, ich will das auch so spüren. Habe ich dann auch schon sehr früh sozusagen auf die Suche gemacht und habe extra mir Leute gesucht, die so ein bisschen aussah, wie man sagt, aus der charismatischen Ecke kommen, ja. Hab mit denen geredet. Wir haben solche Stellen besprochen. Ich habe mir die Hand auflegen lassen. Ja, habe für mich beten lassen. Wir haben auch gebetet für diese Gabe des Sprachengebets. Manche dieser Situationen waren richtig schön, glaube ich, und richtig gut. In manchen Momenten, ich kann mich an eine Sache erinnern, wo mir dann auch jemand die Hand aufgelegt hat, haben sich wirklich so angefühlt, als würde ich den Heiligen Geist jetzt für diesen Moment zumindest mehr spüren. Das heißt nicht, dass ich ihn vorher nicht gehabt hätte. Aber es war in diesem Moment spürbar. Kann man sich auch einbilden, aber für mich war das so. Wie gesagt, auch immer wieder habe ich gebetet, Herr, du sagst in deinem Wort, wir sollen nach den Gaben des Geistes streben. Da gibt es ganz viele verschiedene sogenannte Geistesgaben. Und ich habe mir auch immer wieder gedacht, hey, diese Gabe des Sprachengebets, wenn das was für mich ist, ich möchte das, Herr, schenk mir diese Gabe. Habe das dann auch immer wieder mal so ausprobiert. Habe ich es jetzt schon oder habe ich es nicht? Hat sich bisher nicht so angefühlt, das hätte ich es. Auch okay. Einmal in einer etwas intensiveren Zeit, wo ich da viel drum gebetet habe, ist mir dann irgendwann mal eine Bibelstelle wichtig geworden und es war mir dann so, als wäre das die Antwort gewesen, wo es heißt, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Du bist errettet, du bist erlöst, du hast genug. Okay, soll so sein. Ein Vers heißt so schön, in einem Vers heißt, der Geist weht, wo er will. man kann den Heiligen Geist nicht einsperren in ein bestimmtes Muster. Das ist meine Überzeugung. Der Geist weht, wo er will. Manchmal ist er spürbar, manchmal ist er nicht spürbar. Manchmal ist er sichtbar, manchmal ist er nicht sichtbar. Aber wenn du Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist. Noch einmal, aber ich möchte euch ermutigen, uns ermutigen, immer wieder da bereit zu sein, offen zu sein für neue Erfahrungen. Nächste Verse. Es geht immer noch um den Paulus. Er ging in die Synagoge und lehrte 3 Monate lang freimütig und suchte sie, also die Leute, die dort waren, vom Reich Gottes zu überzeugen. Da aber einige verstockt waren, sich widersetzten und vor allen Leuten den Weg Jesu verspotteten, trennte er sich mit den Jüngern von ihnen und unterwies sie täglich im Lehrsaal des Tyrannus. Cooler Name irgendwie, Tyrannus. Ja. Das geschah 2 Jahre lang. Auf diese Weise hörten alle Bewohner der Provinz Asien, Juden wie Griechen, das Wort des Herrn. Also das finde ich ja wirklich eine sehr coole Strategie. Ja, er ist Missionar, er möchte eigentlich, dass die Leute das Wort hören. Er geht in die Synagoge, aber es interessiert nicht alle. So geht es uns auch oft, oder? Wir würden gern den Leuten erzählen, aber es interessiert nicht alle. Na gut, dann hat er aber ein paar, die interessiert es schon und die nimmt er beiseite. Und mit denen macht er sozusagen einen Intensivkurs. Ja? Täglich steht da, war er bei ihnen und die sind gekommen und er hat sie gelehrt. Und nach 2 Jahren hat die ganze Provinz Asien, Juden wie Griechen, das Wort Gottes gehört. Gerade heute früh, als ich das Ganze nochmal durchgegangen bin, habe ich mir wieder gedacht, ach, ich bin schon ein bisschen noch schwach auf diesem Gebiet. Ja, Thema Mission. Bei mir in der Arbeit wissen alle, dass ich in der Freikirche bin, das ist schon mal gut. Aber was das wirklich bedeutet, ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. Ja? Und ich will da jetzt auch keinen zu großen Druck mir auferlegen, auch nicht euch auferlegen. Aber es wäre schon gut, wenn die Leute ein bisschen mehr wissen würden, als nur, ich bin in einer Freikirche. Man wünscht sich dann so, dass sie dann nachfragen, ja, was bedeutet das denn, dass du in einer Freikirche bist? Ja, was glaubt ihr denn? Das machen sie fast nie. Also das kann man fast vergessen. Und es ist schon, also für mich echt ermutigend, herausfordernd. Ich möchte da versuchen, langsam zu wachsen und klarere Worte zu finden. Und ja, es wird so sein, wie es da dem Paulus gegangen ist. Ein Teil wird sagen, interessiert mich nicht. Ja, dann sind die Fronten geklärt. Aber wenn du 1, 2 hast, die dann ihr Herz öffnen und mit denen anfängst, einen Intensivkurs zu machen, dann wird es bestimmt eine größere Frucht geben, als wenn du ja einfach nur sagst, ich bin in einer Freikirche. Also Ermutigung da für uns. Vielleicht denkst du dir, hey, ich bin selber noch gar nicht so lang gläubig. Ich könnte selbst einen Intensivkurs gebrauchen. Ja, gute Idee. Egal. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja? Wir können in der Gemeinde etwas anbieten, mal wirklich einen intensiven Bibelkurs. Ja? Wir haben zum Beispiel einen Hauskreis und natürlich ist da die Idee, dass wir Bibel lesen, aber wir genießen immer so die Gemeinschaft. Wir kommen fast gar nicht so wirklich zum Bibellesen. Ja? Intensiv wird sicher nicht. Hat auch seinen Wert, 100%ig ist gut, aber vielleicht machen wir mal so einen Kurs in nächster Zeit, der dann richtig intensiv ist. Ja? So was Ähnliches wie auf der Gemeindefreizeit, die wir gehabt haben. So 2, 3 Kurse, 2, 3, vielleicht dann noch ein bisschen mehr zu einem bestimmten Thema. Gibt auch Online-Kurse, ja, wenn du nichts mit uns zu tun haben möchtest. Alles Mögliche. Es gibt Bibelschulen, ja, lass dir auch das mal wieder durch den Kopf gehen. Bei mir war es auch so als Jugendlicher. Ich habe mir gedacht, ja, nachdem ich mich getauft habe, taufen habe lassen und so, ich war voll begeistert, wollte dem Herrn dienen und habe mir gedacht, irgendwann einmal mache ich auch ein Auslandsjahr oder sowas oder eine Bibelschule. Und das ist dann mit der Zeit immer mehr und mehr gereift, bis es dann auch soweit war. Einfach mal intensiv, und das ist dann schon eine Hilfe, wenn man mal einen Intensivkurs gemacht hat, in welcher Form auch immer. Bist du bereit für einen Intensivkurs zu nehmen oder vielleicht auch zu geben? Deinen Freunden. Den nächsten Abschnitt lasse ich aus. Bist du bereit für some crazy stuff, ja? Also für ein paar verrückte Sachen? Es steht da so nett geschrieben, auch ungewöhnliche Machttaten tat Gott durch die Hände des Paulus. Am Schluss ist dann rausgekommen, das wurde allen Juden und Griechen, die in Ephesus wohnten, bekannt. Alle wurden von Furcht gepackt und der Name Jesu des Herrn wurde hochgepriesen. Kannst du selber zu Hause lesen. Oder auch das ganze Kapitel nochmal lesen, ist vielleicht noch gescheiter. Und ich komme zu meinem letzten Punkt für heute. Bist du bereit, deine Geschichte zu erzählen? Ich lese da die Verse. Viele, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten offen, was sie früher getan hatten. Und nicht wenige, die Zauberei getrieben hatten, auch das gab es da in dieser Stadt Ephesus, brachten ihre Zauberbücher herbei und verbrannten sie vor aller Augen. Man berechnete den Wert der Bücher auf 50.000 Silberdrachmen. So wurde das Wort in der Kraft des Herrn. So wuchs das Wort in der Kraft des Herrn und wurde stark. Ja, also diese Gläubigen, diese Neugläubigen, die waren da wirklich mutig. Sie sind in einer Öffentlichkeit, wir wissen jetzt nicht, ob das jetzt auf dem Stadtplatz war oder nur im Rahmen von der Gemeinde, aber es steht zumindest öffentlich. Die haben sich öffentlich bekannt, sie haben sich abgewendet von ihren früheren Wegen und haben auch gesagt, wo sie jetzt dazugehören. Sie haben das öffentlich bekannt. Und da musst du schon mutig sein. Ne? Kann auch vor den Gläubigen unangenehm sein, wenn du sagst, das und das habe ich früher gemacht. Vor den Nichtgläubigen ist es dir unangenehm, weil das heißt, aha, du kehrst jetzt zu denen und sagst ihnen auch gleichzeitig, das, was ich gemacht habe, auch das, was du gemacht hast damals, nicht gut. Also da brauchst du Mut, dass man sich traut, so ein Zeugnis zu geben, sagen wir ja immer so schön. Aber es braucht noch mehr Mut, weil manche von denen haben mit dieser Zauberei, die sie da betrieben haben, Geld verdient. Ja? Also die haben auch ihren Job verloren vielleicht oder zumindest einen Nebenjob. Und der Wert von diesen Büchern ist auch ganz schön viel. Ja, also ich habe da nachgeschaut, ein Silberdrachme ist ungefähr ein Tageslohn. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, kommt man da dann umgerechnet auf einen Gesamtwert von 4.400.000 Euro. Was da verbrannt worden ist. Mit dem Ergebnis, das spricht sich herum, das wird zum Thema in der Stadt und der Glaube kommt zur Auswirkung. So wuchs das Wort in der Kraft des Herrn und wurde stark, hieß es da im Abschluss von diesem Vers. Richtig super. Vielleicht fühlen sich die Dinge, die du mit Gott erlebst, nicht so krass an. Vielleicht war auch tatsächlich noch nichts so besonders erwähnenswert. Vielleicht ist das so, vielleicht war noch nicht viel. Ja? Egal. Vollkommen egal. Gott schreibt Geschichte und mit jedem anders. Manche sind halt so Typen, das haben wir letzten Sonntag schon gehört, manche Typen sind so wie der Paulus und da ist viel hin und her und da passiert viel und großartige Sachen. Und manche sind eben so, wie wir auch letzten Sonntag schon gehört haben, mehr so die ruhigen Typen, wie Priscilla und Aquila. Und Gott schreibt Geschichte mit ihnen. Am Ende zählt nicht, wie viele Wunder du irgendwo erzählen kannst oder in der Öffentlichkeit bekennen kannst. Am Ende zählt dann nur eines Wunder und das ist, Gott gab sein Leben für mich und ich gebe jetzt mein Leben für Gott. Wenn du das sagen kannst, ist das die beste Geschichte, die es gibt. Die wichtigste Geschichte, die es gibt. Ich fasse zusammen. Ey Bruder, was ist deine Mission? Nochmal, wir haben am Anfang gehabt, das Bewusstsein für Mission. Wenn du Christ bist, gehört das zu deiner DNA dazu. Mission, anderen Leuten erzählen. Da sind wir alle auf dem Weg. Schauen wir, dass wir den nächsten Schritt gehen können. Wir müssen nicht von irgendwelchen großen Dingen reden oder die angehen. Gehen wir kleine Schritte an. Nächstens, bist du demütig, auch Nachhilfe anzunehmen, von wem auch immer. Ja, natürlich alles prüfen, das ist schon klar. Aber bist du demütig, Nachhilfe anzunehmen? Gott spricht durch die verschiedensten Leute, manchmal komische Leute. Bist du bereit, auch neue Erfahrungen zu machen, zuzulassen? Ja, und der Heilige Geist, wie gesagt, der weht, wo er will. Das ist, wie er will. Mal so. Aber der Heilige Geist ist gut. Wie schaut es aus mit einem Intensivkurs? Vielleicht hast du wen, dem du was anbieten kannst. Ja, nicht alle werden das hören wollen. Aber wenn du wen hast, dann frag ihn, nimm ihn heraus. Oder du machst selber einen Intensivkurs als Teilnehmer. Some crazy stuff, selber durchlesen. Und ja, sei bereit, deine Geschichte zu erzählen. Und wenn es nur das ist, Gott hat sein Leben für mich gegeben, ich gebe jetzt meins für ihn. Ich bete. Jesus, vielen Dank für diese coolen Geschichten in der Apostelgeschichte. Und Herr, wir danken dir, dass wir dich auch dadurch besser sehen dürfen und besser kennenlernen dürfen. Dein Wirken. Herr, trotzdem brauchen wir das immer wieder, dass uns das auch wer erklärt, vielleicht ein bisschen genauer erklärt. Ja, manchmal sind wir vielleicht auch irgendwo auf dem Holzweg. Wir beten, dass du zu uns sprichst, Herr. Wir wollen wirklich dein Wort hören. Wir sehnen uns nach diesem frischen Wasser, das du uns geben möchtest. Wir wollen uns öffnen, Herr, für Theorie. Wir wollen uns öffnen für Praxis. Und wir wollen auch bereit sein, uns ja, vor andere zu stellen und zu sagen, hey, ich muss dir was erzählen. Erfüll uns mit deinem Heiligen Geist, auch jetzt, auch heute. Stärke uns und ermahne uns und tröste uns. Amen.